¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Worauf wartet der informationsdurstige Hörer alle zwei Wochen? Wonach hart die wissensbegierige Hörerin alle 14 Tage? Richtig, auf das aktuelle On der Info. Und wir haben euch auch diesmal nicht enttäuscht. In unserem Info Nummer 106 erwarten euch gleich drei interessante Beiträge. Der erste handelt von der aktuellen Lage im krisengeschüttelten Ecuador. Dann beschäftigen wir uns mit Kolumbien nach zwei Jahren Präsidentschaft von Álvaro Uribe. Und schließlich geht es um das erste Radio von argentinischen Indigenas, den Mapuche. Doch zunächst die Meldungen, diesmal aus Bolivien, Mexiko und Venezuela. Viel Spaß beim Hören wünschen die Ondistas.
Bürgermeister von Mexico City kündigt Rücktritt an. Der Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Andrés Manuel López Obrador, hat seinen Rücktritt angekündigt und will sich nun auf die Kampagne für die Präsidentschaftswahl konzentrieren. Er werde sein Amt als Bürgermeister am 31. Juli aufgeben, sagte López Obrador am Montag, den 9. Mai, bei einer Pressekonferenz in der mexikanischen Hauptstadt. Er werde sich für einen neuen sozialen Pakt einsetzen, für mehr Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit, sagte der zurzeit populärste Politiker des Landes. In der vergangenen Woche hatte die mexikanische Justiz ihre Ermittlungen gegen den linksgerichteten Bürgermeister eingestellt, nachdem hunderttausende Menschen zu seiner Unterstützung auf die Straße gegangen waren. Ein laufendes Justizverfahren hätte seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl gefährden können. López Obrador hatte eine Straße durch privates Gelände bauen lassen, obwohl ein Gericht dies untersagt hatte. Nach den massenhaften Kundgebungen für den Bürgermeister hatte der amtierende Präsident Vicente Fox den in dem Verfahren zuständigen Generalstaatsanwalt zum Rücktritt bewegt. Am Freitag waren beide Politiker zusammengetroffen, um den Streit endgültig beizulegen. Der Bürgermeister López Obrador hatte dem konservativen Staatschef vorgeworfen, eine Verschwörung gegen ihn angezettelt zu haben, um seine Kandidatur bei den Wahlen 2006 zu verhindern. Ob López Obrador tatsächlich für die Präsidentschaft im Juli 2006 kandidieren wird, ist jedoch noch nicht sicher. Denn er ist nur einer von mehreren Kandidaten der linksgerichteten Partei PRD. Als sein schärfster Herausforderer gilt der große Mann der PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, der bereits dreimal als Präsidentschaftskandidat antrat, bisher jedoch ohne Erfolg.
Erneut bringen soziale Proteste in Bolivien die Regierung von Präsident Carlos Mesa in Bedrängnis. Die Gewerkschaften und sozialen Bewegungen der Stadt El Alto haben am 2. Mai Protestaktionen gegen das neue vom Senat beschlossene Energiegesetz gestartet. Höhepunkt der Protestaktionen war die symbolische Inbesitznahme des zentralen Treibstofflagers der Stadt. Die Demonstranten kämpfen für die Verstaatlichung des bolivianischen Erdöls und Erdgases. Der weitere Aktionsplan der sozialen Bewegung sieht Straßenblockaden und Streiks vor. Auch ein Generalstreik wird nicht ausgeschlossen. Anfang Mai versammelten sich Bauern in El Alto und marschierten ins 12 Kilometer entfernte Zentrum der Hauptstadt La Paz. Dort hielten sie auf der Plaza San Francisco in der Nähe des Regierungspalastes eine Versammlung ab. "Wir werden die Straßen blockieren, weil man nur so auf uns hört", kündigte Felipe Quispe, der Anführer der Bauerngewerkschaft Boliviens, an. Präsident Carlos Mesa hat inzwischen die Polizei in Bereitschaft versetzt und einen Sicherheitsplan gegen die Proteste initiiert.
Sinkende Fördermenge und steigende Preise. Es ist eine politische Ansichtsfrage, ob man es im Erdölsektor Venezuelas mit einer Verschwörung zu tun hat. Fest steht, dass die tägliche Fördermenge laut Regierungsangaben momentan mindestens 100.000 Barrel Öl unter den internationalen Verpflichtungen des Landes liegt. Dazu stieg der Preis auf über $50 pro Barrel. Für die Regierung unter Präsident Hugo Chavez ist dieser Tatbestand zumindest eine Untersuchung wert. Denn im staatlichen Erdölsektor konzentrieren sich nach wie vor die politischen Gegner der linkspopulistischen Regierung. Unter dem Namen Oro Negro, übersetzt schwarzes Gold, sendete das venezolanische Verteidigungsministerium vergangene Woche knapp 1000 Militärs und Polizisten in die Erdölraffinerien des Landes, um die Vorfälle zu überprüfen. Denn die Möglichkeit einer Sabotage liege auf der Hand, so der venezolanische Verteidigungsminister Jorge Luis García Caniero gegenüber der Presse. Der Leiter der Untersuchung, General Melvin Lopez, geht sogar von einer möglichen Beteiligung der CIA und anderen US-Geheimdiensten an den Sabotageakten aus. Man darf also gespannt sein auf diese ersten Untersuchungsergebnisse, die noch in diesem Monat erwartet werden. Denn was für die Regierung Sabotage ist, bezeichnet die Opposition Venezuelas gegenwärtig lediglich als Korruption innerhalb der Erdölunternehmen.
En medio de las tinieblas siempre hay un brillo acompañando mi estribillo. Yo sé que no estillos, pero dime, ¿quieres que se lleven tu dinero esos pillos? No seas ridículo. Mejor Paco Velasco, pateale los testículos.
Alles neu oder alles beim Alten? Unter dieser Frage lassen sich wohl die Entwicklungen in Ecuador in den letzten zwei Wochen zusammenfassen. Besonders die Frage der Wirtschaftspolitik stand dabei im Zentrum, bei der neuen Regierung und bei der Bevölkerung. Forajidos, also Banditen oder Nichtsnutze, nennen sich die Teile der ecuadorianischen Bevölkerung, die am 20. April nach wochenlangen Massenprotesten den Sturz der Regierung unter Präsident Lucio Gutiérrez verursacht haben. Der Hintergrund? Gutiérrez hatte sie selbst als solche bezeichnet. Am 1. Mai, dem Internationalen Arbeiterfeiertag, gingen die Banditen und Nichtsnutze wieder auf die Straße. Damit wollten sie ihren Forderungen auch unter der neuen Regierung unter Präsident Alfredo Palacio Ausdruck verleihen. Palacio hatte als Vizepräsident die Regierungsgeschäfte von Gutiérrez übernommen und Besserungen versprochen. Bei ihren Protesten stellten die Demonstranten vor allem das Freihandelsabkommen Tratado de Libre Comercio, TLC, zwischen den Andenländern und den USA und die Begleichung der Auslandsschulden in den Mittelpunkt. Das TLC solle erst unterschrieben werden, wenn die ecuadorianische Bevölkerung dafür gestimmt hätte, so die Protestierenden. Über die Auslandsschulden meinte Messias Tatamuis von der Gewerkschaft FUS:
Die Begleichung der Auslandsschulden muss aufgeschoben werden. Die Schulden müssen neu verhandelt werden. Und dann muss entschieden werden, wie die Schulden bezahlt werden sollen. Gegenwärtig können sie nicht bezahlt werden. Wir wollen nicht dauernd Regierungen verjagen. Wir wollen Frieden, eine Ankurbelung der Produktion und dass die Beschlüsse der letzten Regierung zur Flexibilisierung der Arbeit und der Arbeitszeit abgeschafft werden.
Zumindest in Ansätzen scheint die Regierung unter Präsident Alfredo Palacio den Forderungen der Bevölkerung nachzukommen. Direkt nach seiner Amtsübernahme am 20. April setzte sich der Präsident Alfredo Palacio mit dem peruanischen Regierungsvertreter Cristian Espinosa in Verbindung und teilte ihm mit, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TLC bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise einzustellen. Espinosa war Verhandlungsführer in der 9. Runde der Handelsgespräche über eine Ratifizierung des Freihandelsabkommens TLC zwischen den Andenländern und den USA. Mit Rafael Correa hat Präsident Alfredo Palacio zudem einen Mann als Wirtschafts- und Finanzminister berufen, der als progressiv gilt und von manchen gar als Globalisierungsgegner bezeichnet wird. Correa analysiert die Wirtschaftslage in seinem Land folgendermaßen.
Wir haben in einer wirtschaftlichen Seifenblase gelebt, wie es sie leider in vielen Ländern gibt. Die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosigkeit wächst auch. Wie soll man das verstehen? Es handelt sich um ein wirtschaftliches Wachstum von sehr schlechter Qualität. In Ecuador war dieses Wachstum zudem absolut künstlich, weil es von der Förderung von Erdöl abhing. Erdöl wird aber nicht produziert, sondern abgebaut. Es ist das Gleiche, wie wenn man die Möbel eines Hauses verkauft, statt welche zu produzieren. Die Einweihung einer neuen Erdölpipeline diente als Tarnkappe eines ökonomischen Desasters. So versuchte man, die Menschen zu betrügen. Aber sie ließen sich nicht betrügen und rebellierten gegen die Wirtschaftsexperten.
Außerdem betonte der neue Wirtschafts- und Finanzminister Rafael Correa, dass es nicht angehe, dass die gesamten Einnahmen Ecuadors aus dem Erdölexport sofort zur Begleichung der Auslandsschulden verwendet würden. Und auch die Auslandsschulden sollten neu verhandelt werden und die Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds IWF nicht wie unter der letzten Regierung einfach im Geheimen getroffen werden.
Um sich ein genaues Bild von den Verhandlungen in der Vergangenheit zu machen, muss ich mich natürlich selber erst noch einarbeiten. Aber fest steht, in den Abkommen hätte die Regierung fast die Galapagos-Inseln abgetreten. Wir werden das den Ecuadorianern sagen. Und der IWF muss einsehen, dass es Zusagen gibt, die illegitim sind. Beschlüsse, die man nicht treffen darf, besonders nicht hinter den Rücken der Bürger in einer Demokratie. Heute haben wir es mit einer neuen Regierung zu tun, mit einer neuen Wirtschaftspolitik und mit einem souveränen Staat, der neue politische Prinzipien
vertritt. Wie neu diese Politik tatsächlich ist, muss sich wohl erst noch zeigen. So wird es vorerst nicht zu Neuwahlen kommen oder gar eine verfassungsgebende Versammlung einberufen. Und weitere Namen neuer Minister sorgen für Unmut. Radio La Luna, das während der Mobilisierungen eine zentrale Rolle gespielt hatte, sowie einige soziale Organisationen kritisieren insbesondere die Ernennung von Rodolfo Bagnol als Energieminister. Bagnol war Mitglied der Regierung des ehemaligen und mittlerweile verhafteten Präsidenten Gustavo Noboa, der nach einem Aufstand im Jahr 2002 durch den nun geschassten Gutierrez ersetzt wurde. Der neue Präsident Alfredo Palacio habe mit dieser Ernennung sein wahres Gesicht gezeigt, kritisieren die Organisationen.
La Luna, 99.3 FM. La Luna, 99.3 FM.
Escucha, la patria no es un ente que se aloja en los cielos. La patria somos todos y visamos este suelo entero en llave, espero y veo. La patria es la sola, la carmita y la juanita, los que pitan. No es tarde para unirte a la turba enardecida.
Ya verás cómo se les pone la carne de gallina.
En el bosque de la China, Alfaro no ha muerto, vive en mi adrenalina. Entre páginas manchadas de sangre y muerte y vida. La historia no termina, el pueblo está esperando hoy tu grito en la esquina. Y así me metas siendo regada por esa cultura que está disparada. La puta madre que voy a creer que va a ir de mayor para poder. Y así mi mente se siente secada por esa cultura que está disparada. La puta madre que voy a creer que va a ir de más de eso por poder. Y así mi mente se siente secada por esa cultura que está disparada. La puta madre que voy a creer que va a ir de más de eso por poder.
Pedro Nolasco Preciga ist internationaler Vertreter des kolumbianischen Kleinbauern-Dachverbands Fensuagro. Honda sprach Ende April mit ihm, als er Berlin besuchte.
Kolumbien ist seit Jahrzehnten der Schauplatz eines schmutzigen Bürgerkrieges mit Zehntausenden Opfern jährlich. Nun hat die Regierung Uribe die Hälfte ihrer Amtszeit rum. In diesen 2 Jahren hat Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe Vélez durch seine sogenannte Politik der demokratischen Sicherheit von sich reden gemacht. Sein Image schwenkt zwischen Saubermann gegen den Terrorismus und faschistoider Menschenrechtsverbrecher. Insbesondere die sozialen Organisationen des Landes werfen dem Staatschef Letzteres vor, dass er sich zutiefst undemokratischer Methoden bediene, um die Stimmen der Opposition zum Schweigen zu bringen. Wie siehst du das als internationaler Vertreter eines gewerkschaftlichen Zusammenschlusses in Kolumbien?
Pienso que indudablemente la situación de el movimiento social, del movimiento popular y político en Colombia se ha agravado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la aplicación y la defensa de los derechos humanos en el país. Porque la política de seguridad de Uribe Vélez lo que ha registrado en estos dos años largos que lleva de gobierno es indudablemente una política de descargar toda la legislación represiva que ha sido incorporada.
Ich denke zweifellos, dass sich die Situation für die soziale Bewegung in Kolumbien sehr erschwert hat. Sehr erschwert bezüglich der Anwendung und Verteidigung der Menschenrechte im Land. In den zwei langen Jahren Regierungszeit von Uribe Vélez hat sich herausgestellt, dass seine Politik der demokratischen Sicherheit die komplette Entladung einer repressiven Gesetzgebung ist. Und zwar gegen die soziale Bewegung und die Verteidiger der Menschenrechte in Kolumbien. Das bedeutet auch, dass es in den letzten zwei Jahren in Kolumbien mehr Festnahmen von sozialen Aktivisten und Gewerkschaftern gab als zuvor. Viele dieser Leute mussten von den Behörden jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Insgesamt gab es seit dem Regierungsantritt von Uribe Vélez aber bereits mehr als 125.000 Verhaftungen. Die Mehrheit dieser Verhaftungen wurde ohne Haftbefehl durchgeführt. Ebenfalls ohne richterlichen Beschluss wurden die Unterkünfte vieler Menschen durchsucht. Und genau das wird durch die Dekrete und Gesetze der demokratischen Sicherheit ermöglicht. Genau betrachtet handelt es sich dabei um eine Verletzung der Menschenrechte. Unter diesen Gesetzen ist die Politik des Verschwindenlassens, der Repression und der Kriminalisierung des sozialen Widerstandes noch schlimmer geworden. Der Gipfel ist jedoch, dass viele der Gesetze zwar im Rahmen der Antiterrorgesetzgebung verabschiedet worden waren, sie aber schließlich durch das Verfassungsgericht aufgehoben wurden. Nach wie vor werden sie jedoch in weiten Teilen des Landes durch die staatlichen Sicherheitskräfte angewandt.
Bajo el estatuto antiterrorista fueron derogadas después por la Corte Constitucional. De todas maneras, hoy en día las fuerzas de seguridad del Estado colombiano las siguen aplicando en extensas zonas del territorio nacional.
Dennoch ist Uribe laut offiziellen Umfragen in Kolumbien nach wie vor populär und die hiesigen Massenmedien vermitteln das Bild, als würde seine Politik durchaus auch Erfolge erzielen. Dort heißt es beispielsweise, dass er einerseits streng gegen die linke Guerilla bzw. die Terroristen vorginge, andererseits aber Erfolge bei den Friedensverhandlungen mit den rechtsgerichteten Paramilitärs erziele. Kritiker dieser Verhandlungen verweisen im Gegenzug darauf, dass der Paramilitarismus ein Kind des Staates und nicht zuletzt elementarer Bestandteil dieser Politik Uribes sei. Davon kriegt man in den hiesigen Massenmedien allerdings nicht so viel mit.
Indudablemente el paramilitarismo como política de sectores muy amplios de las fuerzas de seguridad del Estado y del mismo Estado colombiano se vio favorecido, se vio estimulado al desarrollo y al crecimiento en estos dos años en los cuales se ha aplicado la política de seguridad democrática.
Sicherlich wurde der Paramilitarismus von der Politik weiter Kreise der staatlichen Sicherheitskräfte und des Staates selbst begünstigt. In diesen zwei Jahren demokratischer Sicherheitspolitik wurden die Weiterentwicklung und das Anwachsen des Paramilitarismus angeregt. Zwar gibt es heute eine scheinbare Verhandlung zwischen der Regierung und den paramilitärischen Gruppen zu deren Demobilisierung. Für die soziale Bewegung in ihrer Gesamtheit ist diese Verhandlung jedoch eine Farce. Dabei geht es dem Staat weder um die Befriedung des Landes noch um Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Denn die Paramilitärs sind keine Rebellen. Sie sind keine politische Bewegung, die sich bewaffnet hat, um sich dem Staat zu widersetzen und strukturelle Veränderungen zu erkämpfen. Die Paramilitärs haben öffentlich zugegeben, dass sie vom Staat sowohl gegründet als auch bewaffnet und politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt wurden. Also handelt es sich nicht um Verhandlungen zwischen Gegnern.
Para desarrollar cambios estructurales en el Estado colombiano, porque han dicho públicamente que fueron creados por el Estado, que fueron armados por el Estado y que fueron estimulados por el Estado y apoyados política, económica y militarmente por el Estado colombiano. Luego, no es una negociación entre contrarios.
Dennoch unterzeichneten Regierung und Vertreter des paramilitärischen Zusammenschlusses mit dem zynischen Namen Vereinigte Bauern-Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, AUC, im Juli 2004 das sogenannte Friedensabkommen von Santa Federalito.
Lo que hay que decir es que más de un año de la firma de el supuesto cese de hostilidades de los grupos paramilitares, esto no se ha cumplido. Y los mismos organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales de derechos humanos dicen públicamente que hay...
Das Abkommen, das das Ende der paramilitärischen Übergriffe bereits vor über einem Jahr festgelegt hat, wurde nicht eingehalten. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben bekannt gegeben, dass die Paramilitärs seither mehr als 800 Menschenrechtsverletzungen begingen und die Zahl der Massaker, der Morde und des Verschwindenlassens nach der Unterzeichnung des Abkommens ist de facto sehr hoch. Was bedeutet, dass die Demobilisierung nicht der Wirklichkeit entspricht. Außerdem beinhaltet die Demobilisierungspolitik die Wiedereingliederung der Paramilitärs und würde die Legalisierung von tausend und abertausend Millionen Pesos bedeuten. Pesos, die durch die Vertreibung der Kleinbauern angehäuft wurden, durch den Raub von mehr als 4 Millionen Hektar ihres Landes, weshalb sich diese Kleinbauern heute zu den 3 Millionen Inlandsflüchtlingen Kolumbiens addieren. Dazu kommen die Unsummen an Geld, das aus dem Drogenhandel der Paramilitärs stammt und so legalisiert, also de facto gewaschen wird. Und nicht zuletzt wird diese Demobilisierungspolitik den Paramilitärs eine sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene skandalös anmutende Straflosigkeit einbringen.
Producto del narcotráfico que han ejercido durante todo este tiempo estos grupos paramilitares y que va a implicar en la práctica una impunidad escandalosa a nivel nacional y a nivel internacional.
Bei der Demobilisierung der Paramilitärs geht es also genauso wenig um die Bestrafung der Täter von Menschenrechtsverbrechen wie um die Wiedergutmachung für die Opfer.
El proyecto que se está estudiando en el Congreso de la República es un proyecto además que no contempla la confesión de los grupos paramilitares de los bienes adquiridos durante todos estos años de su accionar militar. En segundo lugar, no obliga a los desmovilizados a confesar los crímenes y los asesinatos y masacres que se han cometido contra la población.
Das Gesetzesprojekt, das zurzeit vom Kongress geprüft wird, berücksichtigt nicht die Geständnisse der Paramilitärs bezüglich der von ihnen über all die Jahre ihres militärischen Agierens erlangten Güter. Außerdem verlangt das Projekt den Demobilisierten keine Geständnisse bezüglich der von ihnen begangenen Verbrechen ab, über die Morde und Massaker gegen die Bevölkerung. Und wenn man nicht weiß, welche Güter die Paramilitärs sich angeeignet haben, dann ist es schwer, dass die ursprünglichen Besitzer sie zurückbekommen. Wie soll es beispielsweise funktionieren, dass diese etwa 4 Millionen Hektar Land, die übernommen wurden, nachdem die Paramilitärs die Menschen dort verschwinden ließen, sie vertrieben, sie ermordeten und massakrierten? Wie soll es funktionieren, dass dieses Land an seine Ursprungsbesitzer zurückgegeben wird? Wenn die Besitzer heute in den Armutsgürteln der Städte leben, wie in Bogotá, Barranquilla, Monteria, Cartagena oder Santa Marta, wenn die Ländereien in vielen Fällen betrügerisch legalisiert wurden, wenn die Paramilitärs einen sehr mächtigen Einfluss auf die Lokalbehörden und Regierungen ausüben, auf die Universitäten und auf die Einrichtungen, die für die Landtitel verantwortlich sind. Nun, so konnte viel Land legalisiert werden. Und wenn das Gesetz nicht berücksichtigt, wie das Land erlangt wurde, kann es auch nicht an seine ursprünglichen Besitzer zurückgehen.
Auf diese Art sind komplette Landstriche quasi entvölkert worden. Somit wurde das Ziel der vermeintlichen Sicherheitspolitik Uribes insofern erreicht, als dass der Guerilla tatsächlich in manchen Fällen die soziale Basis entzogen wurde, so wie dem Fisch das Wasser.
Pero además, porque de hecho lo que ha habido es una repoblación general, una repoblación generacional, una repoblación social en muchos de estos departamentos. En regiones como Urabá, en regiones como Córdoba, en muchas regiones también del Magdalena.
Zudem kam es auf diese Weise zu einer sozialen Neubevölkerung verschiedener Landesteile. So haben die Gegner des kolumbianischen Staates ganze Regionen wie zum Beispiel Urabá, Córdoba und viele Regionen des Magdalena Medio verlassen. Diese Gegenden wurden, wie man im Volksmund sagt, von den paramilitärischen Gruppen entleert, die dann eine Wiederbevölkerung organisiert haben, was einer sozialen und ökonomischen Neukonstellierung der Ansiedler gleichkommt.
Unter diesen Voraussetzungen werden die Flüchtlinge nicht auf ihr Land zurückkehren. Denn die Paramilitärs werden von dort nicht verschwinden, genauso wenig wie ihr politischer und militärischer Einfluss auf diese Gebiete, der sich noch verstärken wird, sollte Uribe wiedergewählt werden.
La influencia política y militar y económica de esos departamentos va a continuar y se va a reforzar, se llegaría a reforzar si Uribe Vélez fuera reelegido.
In Kolumbien selbst, genauso wie hier in Deutschland, liest man immer wieder Schreckensmeldungen, die von Massakern der Guerilla an die Zivilbevölkerung berichten. Aus der Vergangenheit gibt es etliche Beispiele, die belegen, dass es oftmals die Paramilitärs sind, die die Massakern begehen und es anschließend so dargestellt wird, als sei es die Guerilla gewesen. Genauso wie es wohl Fälle gab, wo die Armee im Kampf gefallene Paramilitärs als massakrierte Kleinbauern dargestellt hat. Die Massenmedien scheinen sich nur so darum zu reißen, solche Darstellungen aufzugreifen und unhinterfragt zu übernehmen.
El Comité Federal de Radiodifusión entrega a las autoridades de la comunidad Mapuche Linares, a su lonco, Víctor Antimán, la autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de una radio por modulación de frecuencias.
Etwas umständlich und bürokratisch klingt der Gesetzestext der Resolution 170-2005 der argentinischen Kommunikationsbehörde COMFER. Der Huinco der Mapuche-Gemeinde Linares in Neuquén, Buenos Aires, Argentinien, erhält die Genehmigung zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Ausstrahlung eines Senders auf Basis modulierter Wellen der Kategorie F. Also kurz eine Radiolizenz für UKW. Als dies über den Äther ging, war der Sender allerdings schon eingerichtet und Radioaktivistinnen von FM Pocahuillo aus dem argentinischen Forum der Basisradios Farco hatten schon seit einiger Zeit Indígenas der Mapuche-Gemeinde für den Sendebetrieb ausgebildet. Seit dem 30. April ist somit das erste zweisprachige Basisradio in Mapudungun, Spanisch, in Argentinien lizenziert. Es sendet mit 300 Watt auf 90,9 Megahertz. Möglich wurde diese Lizenz erst mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Bis vor kurzem galt noch die restriktive Radiogesetzgebung aus der Zeit der blutigen Verfolgung Andersdenkender. An der Eröffnung von Radio Linares, bei der ca. 700 Menschen feierten, nahmen Vertreterinnen der Regierung, der Telekommunikationsbehörden, des staatlichen Radios anderer argentinischer Indigenagemeinden und der Basisradioszene teil. Sergio Fernández Novoa, Generalsekretär der Kommunikationsbehörde COMFER, betonte, dass die Lizenzvergabe nicht die einzige bleiben werde. Er forderte dazu auf, den Weg in ein interkulturelles Land weiter zu beschreiten, sodass die indigenen Völker beim Erhalt ihrer identitätsstiftenden Werte vorankommen. Der anwesende Regierungssprecher Oscar Parilli übermittelte die Grüße von Präsident Néstor Kirchner und unterstrich, dass dies eine konkrete Antwort auf die Forderungen unserer Mapuche-Gemeinden sei. Als weitere, hoffentlich ebenso konkrete, Antwort versprach der Regierungsvertreter die materielle und technische Unterstützung der Basisradios seitens der Regierung.
Es un momento muy especial para nosotros, un momento muy especial para la comunidad Mapuche Linares. Y así siéntase usted también, si de otra comunidad, es para su comunidad Peñi. Porque somos todos Peñi, somos todos hermanos, así que lo que tenemos nuestra comunidad también es suya.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.